50 Jahre Gänsehautmomente. 50 Jahre voller Erinnerungen. 50 Jahre alles geben. 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-gelbe Geschichten. Präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna. Füreinander da.
Auch in dieser Woche ist es wieder an der Zeit für eine neue schwarz-gelbe Geschichte. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Format, präsentiert von Signal Iduna. 50 Jahre wird das schönste Stadion der Welt bald alt und ich begrüße zunächst mal Heiko Wasser. Hallo Heiko.
Hallo.
Ich glaube, du bist den meisten Borussen natürlich ein Begriff. Wir brauchen gar nicht weiter erklären, was du alles schon gemacht hast. Natürlich die deutsche Stimme der Formel 1. Aber du hast mir gerade im kurzen Vorgespräch gesagt, du hast gute Vergleichsmöglichkeiten, weil du in ganz vielen tollen Stadien gewesen bist, dann habe ich dich kurz beleidigt und eigentlich darum gebeten, dass du das Studio hier verlässt, ja, aber
weil du neidisch bist auf,
ja,
die,
ich bin neidisch.
Auf die Erlebnisse, die ich hatte.
Ja, ja, ja.
Das ist natürlich der Vorteil, wenn man 30 Jahre mit der Formel 1 um die Welt fliegt. Ich habe 5 Millionen Flugmeilen gesammelt und ich war halt in unheimlich vielen Städten und oft genug hatten wir eben das Glück, dass wir nicht nur Formel 1 gucken konnten, sondern auch mal Fußball. Also ich war im Maracana, ich war im alten und im neuen Wembley, ich war aber eben auch in Argentinien im River Plate Stadion. Da war ich beim Stones Konzert mit Vorgruppe Bob Dylan. Zum Anstoß haben wir im Mittelkreis gestanden und bei der Zugabe waren wir im 5-Meter-Raum. Und ich war in La Bombonera. Das ist natürlich für mich eins der coolsten Stadien überhaupt.
Ja.
Boca Juniors gegen River Plate einmal und einmal Länderspiel Argentinien-Brasilien.
Unverschämt. Wie gesagt, du kannst gerne das
Aber
Studio jetzt verlassen.
Ist so schön wie unser Stadion.
Ja, das wollte ich doch hören. Und vielleicht sollten wir direkt damit anfangen, weil das hast du mir ja auch vorher gesagt, weil wir ein bisschen besprochen haben. Worum geht's heute bei den schwarz-gelben Geschichten? Denn du hast ganz, ganz viele zu erzählen. Aber eigentlich müssen wir damit starten, wie du überhaupt dann zu den ganzen Weltreisen gekommen bist. Denn das hatte ja auch mit Borussia Dortmund zu tun.
Ja, ich habe das Glück in der Tat, ich war beim Radio Anfang der 90er Jahre und hatte eine Anfrage für Computel zu arbeiten. Das war damals ein englischer Anbieter, der in Deutschland Fuß fassen wollte. Es war eine Informationshotline. Man konnte eine 0190er Nummer anrufen, also nicht so ein Schweinkram wie heute so üblich, so ruft mich an und peitsche, sondern du konntest Wetterbericht, Horoskop, Kochrezepte und dann wollten die einen Fußball-Infodienst aufstellen. Das hat man mit Dortmund gemacht und ich war der das quasi gemacht hat. Bin zum Training gefahren, habe mit Ottmar Hitzfeld geredet, habe mit meinem kleinen DAT-Rekorder so ein paar O-Töne gesammelt und habe immer jeden Tag so 2-3 Minuten live zusammengebaut und dann konnte man das, wenn man angerufen hat, am Telefon abhören. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten doch auch mal Spiele übertragen und zwar die, die nicht im Radio sind. Zu dem Zeitpunkt kam am Freitagabend Sport und Musik beim WDR immer erst ab 21 Uhr. Heißt, die erste Halbzeit, die Spiele fingen damals noch um 20 Uhr an, die wurde nicht im Radio gesendet. Und ich habe dann tatsächlich mein erstes Spiel, was wir live gemacht haben, aus Bremen am Nikolaustag 1991, irgendwie sowas. 6.000 Menschen haben dazugehört. Da sind sämtliche Leitungen, mussten abgeschaltet werden. Also es wurde kein Kochrezept, kein Horoskop, kein Wetterbericht mehr angerufen, weil nur noch Fußball war. Der BVB gewann 1-0 in Bremen durch Lusch. Und das war das Jahr, wo wir dann fast Meister geworden wären. Und eine Woche später habe ich im Westfalenstadion gesessen und habe auch wieder ein Spiel übertragen. Es war Dortmund gegen Hansa Rostock. Und der Gag war eben, die Leute konnten anrufen, da kostete die Minute 1,09 Mark. Und man hat also nicht komplett,
schon, ne?
Man hat nicht komplett durchkommentiert, sondern man hat immer wieder so zusammengefasst. Also herzlich willkommen, wir spielen hier gegen Hansa Rostock, aktueller Spielstand 2-1, erstes Tor, zweites Tor, drittes Tor. Und das hat man immer wieder wiederholt, weil ja man damit rechnen musste, dass die Leute nicht die ganze Zeit drin geblieben sind, sondern immer nur so kurz. Die haben angerufen, weil damals war ja noch kein Smartphone. Du konntest nicht mal eben gucken, wie steht's denn beim BVB. Du konntest auch nicht mal eben auf eine Videotextseite gehen und gucken, wie steht's beim BVB. Du hast dann die 190er-Nummer angerufen und kriegtest quasi so einen Minispielbericht. Und ich habe da immer schön vor mich hingeredet und musste anders als die Radiokollegen durchreden. Weil klar, normal, WDR, ne, wir kennen das alle, 2 Minuten geredet und damit zurück ins Studio und dann erstmal wieder Pause. Ich habe geredet und der damalige Sportchef von RTL, Burkhard Weber, der leider schon nicht mehr unter uns ist, der ist vor 3 Jahren gestorben, der hat aus einer Nachbarkabine gesehen, dass ich da nonstop geredet habe. und wollte wissen, was macht der Irre da? Warum redet der die ganze Zeit? Und dann hat man ihm das irgendwie offenbar erklärt und dann hat er zugehört. Und dadurch bin ich zur RTL gekommen.
Also da kann man mal sehen, Borussia Dortmund hat dir im Prinzip dabei geholfen.
Borussia Dortmund war mein Sprungbrett, ja, kann man so sagen. Weil ja. wenn ich da nicht nonstop geredet hätte und der Burkhard Weber, wir kannten uns vorher, wir hatten uns aber so ein bisschen aus den Augen verloren. Und als er mich dann da wieder gesehen hat und dann wissen wollte, was mache ich da, hat er gemerkt, dass ich kommentieren kann. Und zwar offenbar so gut, dass er mir dann einen Job angeboten hat.
Das hat funktioniert bis heute. Mittlerweile gibt es die RTL Formel 1 Übertragung wieder. Die gab es eine Zeit lang nicht, aber da darfst du ja demnächst wieder ran. Also das ist natürlich auch eine tolle Sache. Und ja, deswegen die ganzen Reisen und so weiter und so fort. Aber wir wollten jetzt am Anfang mal erklären, wie das eigentlich überhaupt zustande kam. Denn jeder hat so seine Geschichte, insbesondere die Journalisten, wie sie zum BVB gefunden haben. Ich meine, du bist Borussia durch und durch. Das müssen wir auch nicht nochmal groß erklären.
Da war übrigens das noch auf der Osttribüne, ne? Also die Radiokabinen. Und das war noch, da war das Stadion noch nicht ausgebaut.
Das stimmt.
Da habe ich dann noch in so einem, auf dem Wandelgang in dieser Glaskiste noch quasi auf Höhe der alten des alten Tribündachs gesessen.
Ja, das waren tatsächlich ganz, ganz andere Zeiten. Michael Lusch hast du gerade erwähnt, Siegtorschütze damals beim Spiel bei Werder Bremen und Hansa Rostock, ja in der Saison 91-92 war das, wo der BVB dann in dem ersten Jahr mit Ottmar Hitzfeld dann Vizemeister geworden
ist. Am letzten Spieltag in Duisburg gewonnen, aber leider eben Stuttgart in Leverkusen.
Ja. Wir gehen jetzt nicht darauf ein, dass da verfrüht abgepfiffen wurde. Die Geschichte machen wir jetzt nicht auf, aber okay. Wir wollten diese ganz spezielle Geschichte erzählen, quasi deinen Einstieg in den Sportjournalismus und natürlich auch da die Verbindung zu Borussia Dortmund. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Du bist auch beim 11-1 gegen Bielefeld auf der Süd gewesen.
Ja klar, ich war als kleiner Junge, war ich immer auf der Südtribüne und ich hatte auch, wie alle kleinen Jungs, hatte ich auch so einen selbstgestrickten Schal von meiner Urgroßmutter, der am Anfang viel zu groß war, den musste ich immer zweimal umwickeln, damit ich nicht draufgetreten bin. Hatte von meinen Eltern immer die klare Ansage, nicht in diesen Block 13 da, wo die ganzen Hardcore-Fans waren. Damals sagte man noch nicht Hardcore-Fans, aber da war halt immer ein bisschen mehr los und ich habe mich immer so einen Block daneben gestellt. Und dieses 11-1, zur Halbzeit stand es 1-1 und dann macht Manni Burgsmüller 5 Tore. Das ist war eins der ersten irren Erlebnisse. Ich habe dann aber hinterher auch, ich habe auch ein WM-Spiel gesehen, Schottland-Zaire. Ich habe so viele Spiele gesehen, aber ich hätte sie mal alle aufschreiben sollen. Das wäre schön gewesen.
Also du hast keine Ahnung, wie viele es insgesamt gewesen sind?
Nee, ich könnte das höchstens ungefähr hochrechnen, wenn ich jetzt sage, dass ich in fast jedem Jahr dann irgendwann eine Dauerkarte hatte und fast alle Heimspiele gesehen habe. Und aber dann kommen ja noch Europapokal und DFB dazu und dann noch ein paar WM-Spiele und. Ne? Aber ich war mein allererstes Spiel war noch nebenan in der Roten Erde. Ich habe ein 6-3 gegen Bayern München gesehen mit meinem Papa. Damals konnte man als Kind noch mitgehen und konnte noch auf der Bank zwischen den Erwachsenen sitzen. Und das muss 65 gewesen sein.
Das könnten wir jetzt nachgucken, aber ich glaube dir das jetzt mal. Außerdem 6-3 gegen Bayern München ist mir egal, in welcher Saison,
genau.
Nehmen wir immer mit, ist überhaupt gar kein Thema. Aber es sind zwei andere Geschichten, auf die wir uns heute fokussieren wollen. Es kann natürlich sein, dass wir in den nächsten Wochen dann nochmal über diese Meisterschaft 95 sprechen werden, aber du hast das eben schon vor der Aufzeichnung mit so einer Leidenschaft erzählt, wie du diese Meisterschaft 95 damals erlebt hast, denn das hast du jetzt gerade auch gesagt, ne? Also man konnte teilweise natürlich dann irgendwann am Videotext gucken, wie steht es gerade irgendwann, dann konnte man die Zusammenfassung sehen, früher in der Sportschau, dann irgendwann Anpfiff bei RTL, dann kam ran auf Sat.1 und das hat sich dann alles verändert, aber zu der Phase war das natürlich dann auch ja eine ganz, ganz große Nummer, noch so ein kleines Transistorradio auch mit ins Stadion zu nehmen und da beginnt diese Geschichte.
Genau, denn es war ja Saisonfinale, der BVB lag zurück, Werder Bremen war einen Punkt vorn und der BVB musste sein letztes Spiel gegen Hamburg gewinnen und wir mussten auf Schützenhilfe der Bayern hoffen, die gegen Bremen mindestens unentschieden spielen mussten, noch besser gewinnen. Und in Dortmund war relativ schnell alles klar. Andi Möller macht das erste Tor, ich glaube Lars Ricken hat das zweite gemacht, stand 2-0 und wir fieberten alle und fieberten, weil wir eben nicht wussten, was da in München passiert und der ganze Tag war einfach schon so irre, weil die ganze Saison war ja toll gelaufen. Wir haben tolle Spiele gehabt, wir haben 6-1 gegen Köln gewonnen und dann jetzt die Chance, Meister zu werden. Ich weiß noch, diesen Tag, da weiß ich noch so viele Dinge. Morgens noch zum Friseur und dann mittags getroffen mit den Freunden und dann hatte ich eine Dauerkarte. Wir haben alle zusammengesessen, so, ich weiß den Block nicht mehr, aber in Höhe des 16ers Richtung Süd. Und dann warst du ja abhängig. Du warst abhängig von diesem Ergebnis in in München. Und dann führten die ja, glaube ich, 2-1, aber es war ja immer noch wackelig. Und ich glaube, die mussten verlieren, die Bremer, sonst wäre es nicht, hätte es nicht gereicht. Also das, was mit dem Unentschieden wäre, Blödsinn gewesen. Es stand also 2-1 und du weißt jetzt, ein Tor für Bremen und die Meisterschaft ist weg. Und wir führen 2-0 und alle natürlich aufgeregt und zittern. Und ich werde nie den Moment vergessen. Irgendwann drehe ich mich um zu meinem Freund Didi Düffel, der so hinter mir saß, schräg hinter mir. Wir hatten so zwei, wir waren insgesamt so ungefähr 10, 12 Leute. Wir hatten mehrere Sitze nebeneinander und in zwei Reihen. Und ich drehe mich um, weil er das Radio hat. Und in dem Moment, wo ich ihn fragen will, ich will ihn fragen, wie steht, in dem Moment verzieht er das Gesicht so, also wirklich so eine Grimasse. Ich kann es natürlich jetzt, schön im Podcast kann ich es machen, aber es sieht keiner. Der verzieht das Gesicht und dann kam dieser Jubelschrei, da ist das 3-1 gefallen. Und dann merkst du aber in dem Moment, im ganzen Stadion, alle, die ein Radio hatten, alle, auf einmal ging alles hoch. Alle, die irgendwie ein Radio hatten, gingen hoch und alle, die drumherum gesessen haben, gingen mit hoch. Und das war, ich sag dir, so einen Moment habe ich nie wieder danach in einem Stadion erlebt, wie diesen Moment, dieses unfassbare Gefühl, 3-1 für Bayern, wir sind Meister. Und dann die letzten Minuten und dann war es ja, dann Hitzfeld geweint und auf dem Rasen und es war grandios.
Das war wirklich sensationell. Ich kann ja erzählen, wo ich damals war. Ja? Ich bin damals mit dem Zug aus meiner Heimatstadt Solingen nach Dortmund gefahren, weil gesagt wurde, auf dem Friedensplatz wird das Spiel übertragen. Ja, und da kann man halt gucken, wenn man keine Karte mehr hat, dann fährt man einfach dahin. Und ich kam dann aus dem Bahnhof raus. Und dann wurde mir schon erzählt, die Bayern führen 1-0 gegen Bremen. Ja, so ging das da los. Du kamst erstmal raus und wie immer, die Leute, die mich kennen, die wissen das, ich kam zu spät und ging dann auf den Friedensplatz und stand dann irgendwie zwischen den ganzen Leuten und irgendwie auf die Leinwand versucht zu gucken, damit man da auch genug sieht, was da gerade passiert. Und du hast es ja auch gesagt, Andi Möller und Lars Ricken dann mit den Toren jeweils und dann noch dieser Freistoß, dieser Geschlänzte von Andi Möller um die Mauer des HSV ins kurze Eck. Also da sind natürlich Erinnerungen, die hängen bleiben, aber was mir gerade auch hängen geblieben ist bei deiner Erzählung, was so besonders war, das habe ich ja vorher schon so angedeutet, diese Leidenschaft, dieser Moment, an dem man sich dann da so erinnert, ja, das ist halt was ganz, ganz Spezielles. Und ja, der BVB ist danach ja nochmal Deutscher Meister geworden, direkt im Jahr danach, dann 2002, 2011 und 2012. Kurze Zwischenfrage an der Stelle. Bist du bei den anderen Titelgewinnen im Stadion gewesen, bei einem davon?
Ich war, ja, die 96er Meisterschaft haben wir ja auswärts gewonnen, dadurch, dass wir über 1860, glaube ich, 2-0 gewonnen haben. 2002 war ich im Stadion, da war es natürlich auch sehr, sehr eng, da waren wir ja im Rückstand, dann 1-1 und dann kam ja erst das 2-1 von Everton, da war ich auch im Stadion. Ich war bei den Klopp-Meisterschaften, das Spiel gegen Freiburg, glaube ich, wo Leverkusen verloren hat, da war ich nicht im Stadion. Ich war die Woche vorher in Mönchengladbach und habe gedacht, wir wären da schon Meister. War dann natürlich am letzten Spieltag da, aber da waren wir schon Meister. Dann die nächste Meisterschaft war ich mit der Formel 1 in Bahrain. Da habe ich Kagawa gegen Gladbach am iPad geguckt im Hotel und bin am nächsten Tag im BVB-Trikot ins Fahrerlager gegangen. Und Herr Schumacher, Herr Vettel und Herr Rosberg haben das Trikot unterschrieben. Ich habe im Trikot mein Rennen kommentiert. Das Trikot ist später versteigert worden zugunsten des St. Lorenz Kinderheims. Er hat 3000 Euro gebracht. Aber da war ich, wie gesagt, nicht im Stadion. Und ich habe auch das Double nicht live miterleben können, als wir dann in Berlin 5-2 gegen Bayern gewonnen haben, weil ich da auch mit der Formel 1 in Barcelona war. Da war ich in einer Sportsbar in Barcelona mit BVB-Trikot, mit ganz vielen Bayern-Fans und habe hinterher auf dem Tisch gestanden und habe sie alle ausgeschimpft.
Ja, so gehört sich das aber natürlich, Heiko, so muss das sein. Aber ich wollte ja wissen, wie war der Vergleich? Jetzt hast du gesagt, 2002 warst du dann auch im eigenen Stadion zu dem Zeitpunkt. Ja,
95 war einfach durch diese Kettenreaktion, weißt du, man hat sich da so reingesteigert. Das war ja die erste Meisterschaft nach so vielen Jahren. Wir hatten zwischendurch ja 89 den Pokal gewonnen, aber ansonsten ja ewig nichts mehr. Und dann dieser Moment, weil es eben so dieses Umdrehen, fragen wollen, Gesicht sehen, Fratze aus und dann dieses Puff. Ne? Es war wirklich dann alles so, diese Reaktion im Stadion, wie das dann so rumging und wie dann das ganze Stadion und unten die Spieler kriegten ja auch plötzlich mit, irgendwas muss ja passiert sein. Das war vom Erlebnis her, ich habe das auch meiner Frau irgendwann mal gesagt, sei mir nicht böse, wenn ich mir einen Tag nochmal wünschen dürfte, dann
wäre es nicht die Hochzeit.
Ja.
Hast du auch schon verstanden. Ja, das haben wir schon verstanden. Nein, aber ich habe es ja gesagt, die Emotion und die Leidenschaft, das hört man jetzt richtig raus, wenn du darüber sprichst, über diesen Tag da 1995 und diese Meisterschaft. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du auch gerade erwähnt hast, dass halt die ganze Stadt danach gelächzt hat, nach diesen vielen, vielen Jahren ohne deutsche Meisterschaft, dass endlich wieder dieser Titel herkommt. Und dann danach hat man ja direkt wieder die Meisterschaft gewonnen und dann waren es nur 6 Jahre bis zur nächsten Meisterschaft. Ich glaube, das relativiert dann auch die Emotionen so ein klein wenig. Aber das ist eben das Schöne und mir wird jetzt nach deiner Geschichte dieses Bild in Erinnerung bleiben mit diesem Ohr und diesem Radio da dran, ja. Ich kann mir das auch richtig vorstellen. Man kennt diese kleinen Transistorradios und die alle damals mit im Stadion hatten, damit sie wussten, wie steht's auf den anderen Plätzen. Und ja, das Bild wirst du wahrscheinlich deinen Lebtag nicht vergessen.
Nein, das war ja auch wirklich ganz schwer, das überhaupt zu verstehen, ne? Weil es ist ja im Stadion auch laut, es wurde ja auch angefeuert und dann damals, heute, ne, hast du die Earpads und was ich das alles, ne? Heute könntest du 3 Spiele gleichzeitig hören und hin und her schalten und hättest es in Top-Qualität. Damals ging das alles ja nicht, ne? Und deshalb war einfach dieser Moment so toll.
Platzsturm gab es damals auch. Alle ja, auf dem Rasen gewesen.
Natürlich, alle auf dem Rasen. Und Ottmar Hitzfeld in dem Trenchcoat und geweint. Und es war einfach großartig. Und hinterher haben sich alle ein Stück Rasen mitgenommen. Ich habe abends noch eine Box versenkt. Meine sündhaft teure Box, weil ich, da habe ich noch in der Innenstadt gewohnt, in der Kleppingstraße. Da waren wir nämlich abends noch zum Essen verabredet, zwischendurch nach Hause und dann hatte ich die glorreiche Idee, jetzt muss ich einmal Borussia mit meiner Box auch aus der 5. Etage Kleppingstraße nochmal nach unten blasen, Stereoanlage auf bis oben hin, einmal Bruno Knus Borussia und dann buff, Box kaputt.
Naja, aber ist nicht so schlimm, Hauptsache
war nicht so teuer geworden. War nicht so teuer wie mein Realerlebnis.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber was ich noch wissen wollte ist, es war ja dann 2002 das Stadion auch schon ausgebaut. Ja, war das dann 95 deswegen auch nochmal ein anderes Gefühl, weil ist das kleine alte Schmuckestadion noch war? Also es ist immer noch ein schmuckes Stadion und zwar ein ganz spezielles. Ich mag ja auch diese Fassade mit dem Glas und so an der Nordtribüne, das finde ich sensationell. Aber damals war es ja noch dieses ganz, ganz altes Stadion eigentlich.
Ja, nee, also für mich, das mit der Größe hatte das weniger zu tun, als vielmehr mit den Leuten, mit denen ich zusammengesessen habe. Weil das war meine Clique, das waren Jungs, mit denen ich viele, viele Jahre die Dauerkarten hatte und gute Freunde, da waren wir immer zusammen. 2002, glaube ich, mich erinnern zu können, habe ich sogar auf der Pressetribüne gesessen. Und das war dann überhaupt nicht so emotional, weil man das dann, auch wenn es spannend war mit dem Ausgleich von Koller und dann dem 2-1 von Everton, aber da hatte ich dann auch keinen, den ich so richtig in den Arm nehmen konnte und ich bin immer so jemand, ich muss auch beim Fußball immer Leute um mich rum haben, mit denen mich was verbindet.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Wir haben noch ein paar Minuten, Gott sei Dank, denn du hast es ja gerade schon angedeutet. Ist ein bisschen teuer geworden damals im Oktober 2012, weil du einem Jungen was versprochen hast. Niki Derichs heißt dieser Junge. Was hat es mit diesem Jungen auf sich eigentlich?
Das ist der Sohn einer langjährigen Bekannten oder Freundin, die ich per Zufall am Flughafen zu einer Urlaubsreise mit ihrem Mann getroffen habe. Also ich habe sie mit ihrem Mann und eben dem Niki am Flughafen in Düsseldorf getroffen und ich kannte sie von früher, Petra. Und dann haben wir gequatscht, bla 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 und festgestellt, dass wir in den gleichen Urlaubsort fahren. In der Türkei waren wir im Robinson Club und ich habe mich mit dem kleinen Jungen angefreundet. Der war damals so 9 oder 10 und wir haben zusammen Fußball gespielt. Der Papa war Gladbach-Fan und er war Dortmund-Fan und war dann natürlich, als er merkte, dass ich Dortmund-Fan bin, weil die Mama kam aus Dortmund, die lebten jetzt halt nur in Gladbach, war der natürlich relativ mir zugetan und wir haben uns wirklich super verstanden. Und da haben wir den ganzen Urlaub miteinander verbracht, haben danach uns auch immer mal wieder gesehen und da habe ich ihm halt irgendwann gesagt, wenn wir gegen Real Madrid spielen, nehme ich dich mit ins Stadion.
War der denn so, ja, ich sag mal, Real Madrid affin auch als kleiner Junge?
Nee, der war einfach BVB und wir haben natürlich über Real geredet, die fand er halt toll und so und dann kam es halt wirklich so, er war auch vorher, glaube ich, schon mal einmal in Dortmund und dann kommt die Auslosung und dann spielen wir gegen Real Madrid und dann habe ich gesagt, okay, dann ist es ja immer so, wenn die Auslosung kommt, steht ja noch nicht fest, an welchem Tag man wirklich spielt. Das war ja damals noch nicht so kompliziert wie jetzt, dass die Spieltage so auf ich weiß nicht, wie viel verschiedene Anstoßzeiten und Dienstag, Mittwoch und sowas, aber auf jeden Fall war es so, dass ich schon Flüge gebucht hatte zur Formel 1 und zwar eine Doppelveranstaltung. Wir hatten ein Rennen in Indien, in Neu-Delhi und direkt danach in Abu Dhabi und wir hatten einen Flug gebucht, erst nach Indien und dann nach Abu Dhabi und den musste ich wegen des Spiels um einen Tag verschieben.
Ja gut, da kann man natürlich sagen, der eine Tag, das kann nicht so viel ausmachen und du hast es ja vielleicht dann auch rechtzeitig gewusst, weil der Champions League Spielplan, Heiko, der wird ja nicht erst im September festgelegt,
ja,
der
weiß man schon ein bisschen früher. Es war irgendwas war, dass wir schon langfristig die Flüge gebucht hatten, weil ich war ja, wenn ich bei RTL, in den letzten Jahren bei RTL war ich Freelance, also freier Mitarbeiter, hatte mein Gehalt und eine Reisekostenpauschale. Und wir waren immer daran interessiert, möglichst frühzeitig Hotels und solche Sachen klar zu machen, teilweise mit ein bisschen Rabatt oder billiger. Und dummerweise hatten wir für dieses Rennen von unserem Reisebüro einen Partnertarif angeboten bekommen. Partnertarif, Florian König und ich, wir sind auf einem Ticket gereist und haben dementsprechend den Flug ein bisschen günstiger gekriegt. Durch die Umbuchung allerdings musste ich dann zwei Tickets umbuchen. Florian, ich sag, Flo, wir müssen einen Tag später fliegen. Und er sagt, ja. Ich sag, das kostet 400 Euro. Und dann hat er gesagt, ja, ist dein Problem. Ja, so war es auch. Ich habe dann wirklich 800 Euro drauf gezahlt. Aber ich hatte dem Jungen das versprochen. Und er ist dann mit seinen Eltern zu uns gekommen und wir sind dann mit meinem Auto in die Stadt und wir haben dann irgendwo bei Mercedes irgendwo geparkt und das war dann traumhaft. Ne? Dann rein, dann waren wir noch im Borussium, dann kannte ich natürlich jemanden im Borussium, dann durfte er noch den DFB-Pokal und die Meisterschale mal in der Hand haben, haben wir noch ein paar Fotos gemacht und dann haben wir gesessen und haben Real Madrid geguckt und Schmelle hat das 2-1 geschossen. Und dann war mir das letztendlich mit diesen 800 Euro auch ziemlich egal.
Ja gut, ich meine, wenn du dir jeden Sieg erkaufen könntest für 800 Euro, würdest du ja sofort machen.
Ja, würde ich zum Beispiel jedes Mal, bevor ich ein Bayern-Spiel sehe, würde ich einen Flug umbuchen.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja,
aber ich glaube, das ist die einzige Chance, noch einen Sieg gegen Bayern zu erleben.
Nein, so negativ wollen wir nicht sein. Und das war jetzt 2012. Wie alt war Niki denn damals?
Der war so um die 10. Mhm. Der ist immer noch BVB-Fan.
Ja, das hoffe ich mal schwer.
Und der ist... Wir haben am 27.05. letzten Jahres haben wir nochmal telefoniert und er hat es genauso wie ich nicht verstanden und er hat mir aber dann unter anderem, wir haben dann vor dem Spiel haben wir telefoniert und nach dem Spiel eben auch nochmal und er hat mir gesagt, er ist mir immer noch dankbar, dass ich ihn damals wirklich endgültig dazu gemacht habe, BVB-Fan zu werden und er ist seitdem bei jedem Spiel auf der Süd und verbindet das eben mit mir und mit unserem gemeinsamen ersten Erlebnis.
Hat er dich denn danach nochmal irgendwie das ein oder andere Mal, also seitdem er sich es auch leisten kann, zum Essen eingeladen, um die 800 Euro wieder gut zu machen?
Nee, ich glaube, das weiß er auch gar nicht. Also wenn er jetzt per Zufall den Podcast hört, dann wird er es vielleicht hören. Aber ich habe ihm, du sagst ja nicht einem 10-jährigen Kind, übrigens, ich habe dich jetzt hier eingeladen, das hat mich 800 Euro gekostet. Sagst du ja nicht, das machst du ja nicht.
Nee, aber ich dachte, wenn er jetzt irgendwann mal erwachsen geworden ist, hat man das mal erzählt.
Da haben wir nicht drüber geredet. Wir haben uns dann natürlich auch so ein bisschen, also die Eltern, wir haben uns dann nicht mehr ganz so oft gesehen, ein bisschen aus den Augen verloren. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, letztens nochmal wieder telefoniert.
Ja, sehr schön. Und du hast ja gerade dieses Siegtor von Marcel Schmelzer auch angesprochen. Mit seinem linken Fuß rechts unten ins Eck, der Ball, der tippte nochmal so ein paar Mal auf und das war ja so das erste Spiel, auch wieder nachdem der BVB in die Champions League zurückgekommen war, das erste ganz, ganz große Spiel, muss man sagen, weil im ersten Champions League Jahr, da hat man sich noch richtig schwer getan, ja. Beispielsweise mit Olympique Marseille in der Gruppe, ich meine Olympiakos Piräus wäre auch noch mit dabei gewesen, aber ist auch egal, wer dabei war, das erste Champions League Jahr, das war richtig schwer, aber im zweiten, da hat man ja schon sensationelle Leistungen gebracht und ja, das war natürlich auch das Jahr, wo man dann hinterher ins Champions League Finale gekommen ist und man hatte in der Gruppe dann noch Ajax und Man City und eben Real Madrid und vorher haben alle gesagt, um Gottes Willen, wie soll das in der Gruppe nur gut gehen?
Und Gruppensieger.
Ja, Gruppensieger. Ungeschlagen.
Ja, ja, aber das waren auch wieder, das ist ja, wie gesagt, also, weil ich das gerade so, ich möchte jetzt bitte kein Mitleid heischen oder so, ne, aber mich hat Dortmund schon wirklich oft viel Geld gekostet. Alleine, wenn ich überlege, weil du gerade angesprochen hast, Man City, wie oft ich dann aus dem Ausland angerufen habe und teilweise gefragt, wie steht's? Oder ich kann mich an ein Spiel erinnern, das Liverpool-Spiel, das Rückspiel in Anfield, da war ich in Shanghai und ich hatte eine VPN-Leitung, um Sky irgendwie zu cracken auf dem iPad, was aber nicht funktioniert hat, weil in China wird das abgeschaltet. Ich hatte es auf mein iPad gespielt, auf mein MacBook und ich hatte es auf mein Handy und es hat nirgends funktioniert. Die einzige Chance, dieses Spiel mitzukriegen, war bei Sport 1 irgendwie sich einzuwählen. Da funktionierte das. Da konnte ich das auf dem Handy gucken. Da kosteten aber 10 Minuten 11 Euro umgerechnet. So, jetzt kannst du wieder ausrechnen, was das Spiel gekostet hat.
Ja, das Problem dann, ist, sie haben es verloren.
Und dann haben wir es 4-3 verloren. Vorher haben wir 2-0 geführt, da habe ich noch gepostet, schön mit einem chinesischen Bier in meinem Zimmer, es war ja 4 Uhr morgens oder irgendwie sowas. Und dann habe ich immer nachgebucht und am Ende dann,
grob 100 Euro für ein Ausscheiden im Halbfinale der Europa League.
Ja.
Ach, du hast tatsächlich in Shanghai keine einzige Bar gefunden, die nachts dieses Spiel gezeigt hat?
Nein. In Shanghai gibt es ja keine Sportsbars und westliches Ding schon mal gar nicht. Ich habe in einer Sportsbar in Bangkok den fantastischen Roman Weidenfeller gesehen, wie er den Elfer von Arjen Robben gehalten hat. Das war um 3 Uhr morgens in einer Sportsbar in Bangkok.
Vielleicht sollte man eine Sondersendung machen, ich weiß es nicht.
Also meine BVB-Erlebnis in aller Welt. Ja, das war wirklich. Ja. Das war, ich bin mit einem Tuk-Tuk dahin gefahren, habe in einer Sportsbar, klimatisierte Sportsbar, hochmodern, auf jedem der 40 Bildschirme lief ein englisches Premier League-Spiel. Dortmund-Bayern lief nirgends. Dann habe ich diesem Menschen da erklärt, dass ich das aber sehen musste und ich hatte mich extra erkundigt, dass es auf irgendeinem der zahlreichen, es gibt glaube ich in Thailand gibt es 10 verschiedene Pay-TV-Kanäle für Fußball und ich wusste, dass es irgendwo kommen musste und dann hat er sich großzügig bereit erklärt, mir das draußen auf der Terrasse zu zeigen. Um 3 Uhr morgens waren es immer noch 30 Grad und es hatte Mücken ohne Ende. Und ich habe geguckt mit Tigerbier und eiskaltem Jägermeister. Am Ende stand es dann eben Dortmund-Bayern 1-0. Ich hatte, glaube ich, 6 Mückenstiche, 5 große Tigerbier und 6 gekühlte Jägermeister und bin auf dem Rückweg fast aus der Rikscha gefahren.
Also, mal ganz ehrlich, der hat dich nicht auf einem der 40 Bildschirme drin gucken lassen?
Kann
doch nicht wahr sein.
Diese ganzen Thailänder, die da saßen, alle, die wetten ja auch wie bekloppt. Auf die englischen Spiele wurde gewettet und dann saß da eine Manchester United-Gruppe, da eine Liverpool-Gruppe. Das einzige Chance, das Spiel war dort draußen, war ich der Einzige. Und dann kam hinterher noch irgendwie ein deutscher Tourist, der sich das per Zufall gesehen hat, der sich da hingesetzt hat. Der aber mit Fußball einen Hicks am Hut hatte.
Hatte der dann auch die ganzen Mückenstiche?
Ich habe ihn so nah sind wir uns zum Glück nicht gekommen.
Naja. Aber wenn wir schon bei so kuriosen Geschichten sind, lass uns dabei doch nochmal bleiben. Was ist denn so dein kuriosestes Spiel oder kuriosestes Erlebnis, wo du irgendwo auf dem Globus unterwegs gewesen bist und den BVB unbedingt gucken musstest?
Das habe ich ja ganz oft gehabt. Ich meine, wie oft ich mir den Wecker gestellt habe, um in Australien um 3 Uhr morgens oder um 4 Uhr morgens BVB zu gucken. Das ging ja dann teilweise mit VPN und du musstest ja dem Internet nur erklären, dass du in Deutschland bist. Mittlerweile ist es ja alles nicht mehr so kompliziert. Aber ich habe im Prinzip, egal wo ich war, ich habe auch schon mal, während ich live für RTL kommentiert habe, auf dem iPad am Samstag Bundesliga geguckt, während das Qualifying
lief. Bitte, liebe Leute, weil Heiko sagt die ganze Zeit, es Podcast, aber wir nehmen ja da auch auf.
Ja.
Sag's jetzt nochmal hier in die Kamera.
Also ich hätte mal einmal fast beim Qualifying, als wir gegen Bayern gewonnen haben, auch Tor gebrüllt, während gerade irgendwie eine schnelle Runde war. Aber ich habe mich da noch im Griff gehabt.
Das muss ich mir allerdings als besonders schwierig vorstellen. Ich will mich da jetzt auch nicht freisprechen davon, dass ich in der Vergangenheit beim einen oder anderen Live-Kommentar tatsächlich nebenbei noch mein Tablet angehabt habe. Das möchte ich hier nicht bestreiten an der Stelle.
Ja, guck.
Ja, aber ich meine, man muss ja seiner Leidenschaft auch nachgehen. Was will man machen?
Bei all meinen Formel-1-Reisen, ich habe immer irgendwelche schwarz-gelben Klamotten mitgehabt. Ich bin immer, wenn ich joggen gegangen bin, mit BVB Schwitz-Shirts oder was auch immer gelaufen. In Singapur zum Beispiel morgens um 2 auf der hell erleuchteten Strecke, ist ein Traum. Ist zwar mega heiß, aber es macht einen Riesenspaß, weil die Strecke ist die ganze Nacht hell erleuchtet, weil das Rennen ja unter Flutlicht stattfindet und die machen die Lampen nicht aus. Dann läufst du da um die Strecke. die Suppe läuft hier runter, dann fährt Michael Schumacher im Fahrrad an dir vorbei, dann läuft plötzlich ein Formel-1-Fahrer an dir vorbei und lässt dich stehen und du jappst hinter dem her. Solche Dinge, ich bin nur geflogen mit einem schwarzen Rimowa-Koffer mit ganz vielen BVB-Aufklebern. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal in Australien angekommen bin und dann der Taxifahrer irgendwie so gefragt hat, woher und so, und dann Deutschland, und dann hat er als erstes gesagt, Bayern München, und dann hat er kein Trinkgeld gekriegt.
Ja, völlig zu Recht hat er kein Trinkgeld
natürlich
gekriegt.
Natürlich nicht. Aber später haben die Leute dann diesen schwarzen Koffer mit diesen BVB-Aufklebern. Das hat übrigens auch der Concierge im Hotel in Bangkok, der hat das auch sofort gesehen. Und das war auch der, der mir diese Sportsbar besorgt hat. Weil die hatten in dem Hotel Pay-TV, das hatte ich extra deshalb gebucht, aber nicht die Kanäle, auf denen deutsches Fußball kam.
Ja. Ja, also, da hätte ich von dir ein bisschen mehr Weitsicht.
Ganz nicht alles wie halt super, ja. Das ist,
nein, aber am Ende hast du ja eine Lösung gefunden. Das ist das alles Entscheidende.
Ja, und ich habe das Tor gesehen und ich habe den Elfmeter gesehen, den Weidenfeller gehalten hat. Ich habe hinterher noch ein Foto bekommen von Roma mit einer Flasche Bier, das hat er mir nachts noch geschickt.
Ja, das alles waren gut. Zeiten damals. Und deswegen ist es schön, dass wir da jetzt drüber plaudern konnten. Und merkst du, die halbe Stunde ist schon wieder vorbei.
Über die guten alten Zeiten.
Ja, ne? Guck mal, wir haben eine halbe Stunde schon wieder gequatscht. Ja, ist vergangen wie im Flug. Also von daher, tolle Geschichte auch. Ja, diese Meisterschaftsnummer 95, das kann ich natürlich sehr gut nachempfinden. Das muss super gewesen sein, damals im Stadion gesessen zu haben und auch die Erinnerungen daran. Also ganz, ganz speziell. Heiko, möchte mich herzlich bei dir bedanken.
Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das
ich hoffe,
mich.
Der eine oder andere hat auch so ein bisschen beim Hören jetzt dann den Nervenkitzel und die Nackenhaare auch ein bisschen hoch.
Ja, da bin ich ganz, ganz
Entenpelle,
sicher.
Entenpelle, wie Boris Bernehmer sagt.
Ja, genau. Und es gibt natürlich nächste Woche die nächste Folge. Das ist ganz klar. Da begrüßen wir dann jemanden, der hier in diesem Studio auch schon häufiger dabei gewesen ist. Sascha Klaverkamp, der ehemalige Chef der BVB-Redaktion der Ruhrnachrichten, wird dann ein bisschen erzählen, was er alles so im schönsten Stadion der Welt erlebt hat. Nochmal an dich, herzlichen Dank, Heiko, das soll es gewesen sein für diese Woche, und in 7 Tagen sind wir für euch schon wieder hier auf Sendung. Bis dann.
Dafür Teamplayer, dafür dich und deine Familie, dafür alle. Signal Iduna, dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna, füreinander da.